Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen. Und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen, in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, so wie man in eine Falle gerät. Denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet allezeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Seit dem so ungefähr der Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus hat sich eine Bewegung in Palästina, in Israel entwickelt, aber nicht nur dort, sondern auch im Iran zum Beispiel oder auch in anderen Mittelmeerländern, die hier in der Bibel die Apokalyptik heißt. Und die Vertreter dieser Richtung waren der Meinung, und die gab es auch zur Zeit Jesu, die waren der Meinung, die Welt ist so schlecht, da ist nichts mehr zu retten, also da können auch die Menschen nichts mehr retten, sondern Gott wird dieser Geschichte, dieser verkehrten Geschichte, schlimmen Geschichte ein Ende bereiten und dann eine neue Wirklichkeit beginnen, mit den Gerechten natürlich, die anderen bleiben auf der Strecke. Und dieses Ende kommt durch Katastrophen, durch Kriege, durch Hungersnöte und schließlich auch durch solche kosmischen Zeichen an Sonne, Mond und Sternen, wie wir sie hier in dem Text des Evangeliums gehört haben. Das ist natürlich ein Ansatz, der gerade in Tagen wie unseren, wo wir auch mit Katastrophen zu tun haben, irgendwie sehr naheliegend ist. Aber es geht jetzt nicht um das Ende der Welt. Die Frage ist, wieso die Christen diesen Ansatz aufgenommen haben. Der kommt an verschiedenen Stellen im Neuen Testament kommt der vor. Und ich glaube, dass da eine Rolle spielt, die Transformation, die von Gott bewirkte Transformation in eine neue Wirklichkeit. Von der glauben die Christen allerdings, dass die schon stattgefunden hat, mindestens anfangen. Und zwar in Jesus. Dass es aber für sie selber darum geht, sozusagen in diese neue Wirklichkeit hinein verwandelt zu werden, in ihrem Leben. Und dass dabei also Katastrophen, Kriege, also alles, was sozusagen ihnen in die Quere kommt, ja, das muss man nicht suchen, sondern das erleben wir ja jetzt. Die Pandemie hat keiner gewollt und trotzdem ist sie da. Und Das gilt ja auch für den persönlichen Bereich. Wir haben unsere Vorstellungen, wie das Leben, wie wir das gerne hätten, und erleben halt immer wieder, dass das nicht klappt. Wir durch Krankheit, durch Enttäuschungen, durch Misserfolge, Freunde, Partner verlassen uns, sterben und so weiter. Also es gibt einfach Leid im Leben und Krisen, denen kann man manchmal entgehen, aber zumindest der letzten Krise, dem Tod eben nicht. Und diese Krisen spielen für diese Transformation eine wesentliche Rolle. Was der Text da beschreibt im ersten Teil, also die Zeichen werden sichtbar an Sonne, Mond und Sterne, und die Völker sind bestürzt und ratlos, da würde ich sagen, das würde ich so verstehen, die bisherige Orientierung, ja, zu den Sternen und zur Sonne und zum Mond, das sind so verlässliche Größen, die sind einfach da, an den Sternen orientiert man sich, zumindest früher die Seefahrer. Plötzlich funktioniert das nimmer. Also das bisherige, so wie man die Rahmenbedingungen des Lebens, die fangen plötzlich an zu wanken, wie das auch in der Krise der Fall ist. Was bis jetzt gegolten hat, das trägt irgendwie nimmer. Und auch das Meer brodelt. Das verstehe ich eher so, dass das eigene Innere ist im Aufruhr. Ja, da sind heftige Gefühle im Gange, und auch da, was so wie man sich bisher kennt und gefühlt hat, das stimmt jetzt einfach nicht mehr, da brodelt etwas in einem. Interessant ist, dass wenn das der Fall ist, also wenn sozusagen die bisherige Welt oder das bisherige Selbstverständnis dabei ins Wanken gerät und dabei ist, unterzugehen, dann soll man sich aufrichten und das Haupt erheben, denn die Erlösung ist nahe. Das ist doch irgendwie eine Umdeutung von Leid, von dem, was wir nicht gerne haben. Das wird hier als eine Chance angesehen. Die Erlösung ist dann nahe. Und in diesem Transformationsprozess gibt es noch ein Element, also da stürzt nicht nur was ein, sondern da wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in einer Wolke kommen sehen. Also in diesem ganzen Umbruch, in dieser völligen Verunsicherung, die Menschen sind bestürzt und ratlos, gibt es anscheinend irgendwas, was eine Kraft oder die Macht, dass man sich darauf in irgendeiner Weise einlassen kann. Also das hat auch was, ja, also ich wollte jetzt sagen Attraktives, das ist vielleicht ein bisschen vermessen, aber es geht so in die Richtung, und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir doch immer wieder das Gefühl haben, doch irgendwie nicht der Mensch zu sein, der ich eigentlich sein könnte oder auch sein sollte. Ja, dass wir irgendwie nicht so den Zugang zu uns haben und auch nicht zu den anderen, wie das irgendwie sein könnte. Also dass es da durchaus irgendwas Erlösungsbedürftiges bei uns gibt. Also irgendwas, was befreit werden muss oder auch transformiert werden muss. Ja, also ein Transformationsprozess wird da beschrieben und im zweiten Teil geht es darum, wie man sich dem gegenüber verhält. Und da werden zwei Varianten aufgeführt. Die eine ist, dass man also sich dem Rausch und der Trunkenheit hingibt und und in den Sorgen des Alltags irgendwie untergeht. Das ist ein gängiges Modell. Also das haben die Menschen zu aller Zeit, haben sie das irgendwie gelebt. Und die, also die kennen ja von den Römern Brot und Spiele und was einem, also gut, das, man kümmert sich ums Brot, das ist der Alltag und da kann man auch schon mal schwer ins Hamsterrad geraten, damit man das bekommt, was einem nährt. Das ist ja nicht nur das materielle Brot, sondern wir brauchen auch Anerkennung, wir wollen Einfluss haben, wir wollen Spaß haben und so. Ja, da kann man schon mal sich verwirren lassen und dem hinterherjagen. Brot und Spiele ist das, womit man sich dann für seine Mühen belohnt. Und so wird das Leben doch irgendwie, ja, so kommt man schon über die Runden. Ich finde, dass wir da in unserer Gesellschaft, das gibt es viele Dinge in unserer Kultur, wo es eigentlich um dasselbe geht. Brot und Spiele. Ist die eine Variante. Die andere Variante, die ist ein bisschen unbequemer. Da geht es um das Wachen und Beten alle Zeit. Ich glaube nicht, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Also man soll wachen und dann soll man auch noch beten, sondern das Wachen und Beten sozusagen, das ist ein, die interpretieren sich gegenseitig in einem Vollzug. Das Bild des Wächters, das kommt immer wieder in der Bibel vor. Wie ist denn ein Wächter ein guter Wächter? Also erstens mal muss er einfach aushalten auf seiner Wache und dann kann er sich auch, kann er nicht weggehen oder so, ja. Und dann kann er sich auch nicht mit seinen Sachen beschäftigen. Also der kann da nicht vor sich hinträumen und seinen Gedanken nachhängen, sondern der muss die Sinne offen halten und wach sein und wahrnehmen. Und auch wenn er was wahrnimmt, also es raschelt im Gebüsch, dann könnte er ja denken, oh, da greift jetzt einer an oder so, da muss er auch aufpassen und darf sich damit auch nicht so sehr beschäftigen, weil das könnte ja eine Finte sein und der Angriff kommt dann aus einer ganz anderen Ecke. Also der muss irgendwie mitkriegen, was da geschieht, aber gleichzeitig offen bleiben für das Ganze. Kann sich also nicht mit irgendwas beschäftigen, auch nicht mit irgendwas, was er wahrnimmt. Und das Beten, da gibt es in der Bergpredigt, da ist ja übrigens das Gebet, die Mitte der Bergpredigt, da wird gesagt, also wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein oder in deine Kammer und schließ die Tür zu. Also halt mal alles, was so deinen Alltag ausmacht, das halt mal draußen, geh in die Kammer, da würde ich auch irgendwie sagen, wende dich deinem Inneren zu. Das, was dich innerlich bewegt, das Innere, die Bewegung des Inneren, das ist ja wie der Fußabdruck sozusagen des Alltags im eigenen Herzen. Es bewegt mich das, was von außen eine Wirkung auf mich hinterlässt. Und dann soll man nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie müssten viele Worte machen, damit sie Gott rumkriegen. Also viel reden muss man nicht und man muss auch keinen Gott rumkriegen, ja, sondern irgendwie, der will sich eigentlich mitteilen, der will schon. Ein Professor beim Theologiestudium sagte mal, wir sind die Kleiderständer, die er mit den Mänteln seiner Gnade behängt. Ein blumiges Bild ist mir gerade eingefallen. Also den muss man nicht bestürmen, dass er möglichst tut, was ich mir vorstelle, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich zu öffnen und dessen gewahr zu werden, was ist. Und dabei auch loszulassen, was nicht leicht ist, was wir nämlich gerne hätten, nämlich, dass das Gebet irgendwie befriedigend ist und trostreich und vielleicht friedvoll, ja, so wie wir uns das halt vorstellen, das muss man loslassen. Das tun nämlich die Schriftgelehrten, die so beten, dass die Leute sagen, oh Mensch, der betet, und die bewundern, ja, wie schön die da beten, und das ist wertlos. Die haben ihren Lohn schon erhalten. Also das heißt, was heißt es, solches Beten und Wachen? Es geht um eine Zuwendung, eine Wendung nach innen, wo man geschehen lässt, was geschieht. Also die eigenen Vorstellungen, wie das jetzt alles doch möglichst schön sein sollte, die irgendwie aufgibt, ja, sondern aushält bei dem, was da ist. Ob das jetzt angenehm ist oder unangenehm. Das ist die Weise, wie sich etwas transformiert, wie wir uns transformieren. Es gibt einen Text, der für uns immer wieder eine Rolle spielt, von einem Jesuiten, der im Dritten Reich im Gefängnis saß und dann auch zum Tod verurteilt wurde und gefoltert und geschlagen wurde und so während seiner Haft. Und von dem wurde so ein Text rausgeschmuggelt, wo er schreibt: Eins im Gefängnis, eins ist mir so klar wie nie zuvor, die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge quillt er uns gleichsam entgegen. Wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den guten und den schlechten Stunden hängen. Wir erleben sie nicht durch bis zu dem Punkt, an dem sie aus Gott hervorkommen. Das gilt für das Gute und für das Böse. Der hat dieses Wachen und Beten entdeckt. Saß da halt in seiner Zelle, konnte ja nicht weg. Wenn er Schritte hörte, hat er sicher Angst gehabt, ob sie ihn wieder hauen oder verhören oder weiß der Himmel was. Der musste da halt sitzen mit seinen Ängsten, allein. Und die durchleben. Und hat die Erfahrung gemacht, dass nicht nur die guten, sondern auch die bösen Stunden aus Gott hervorkommen. Er schreibt dann, hoffentlich kriege ich das jetzt hin: Gott will in allem mit uns Begegnung feiern und erwartet die liebende und anbetende Antwort. Dann wird unser Leben frei in der Freiheit, die wir immer gesucht haben. Das Ziel von dieser Wacher- und Beterei ist, dass wir dem Menschensohn begegnen können. Der Menschensohn ist der Mensch in Vollendung. Das ist, ja, das bin ich vollendet und ihr und du und jeder von uns sozusagen zu dem befreit, zu der Person befreit, die wir in Wahrheit sind. Nicht mehr getrennt von uns und den anderen, sondern befreit zu dem. Ohne die Fesseln, die wir immer wieder spüren und die uns hindern. Und zugleich mit dieser Befreiung ist, dass wir, dass das Leben, unser Leben gründet im Grund aller Wirklichkeit, in Gott. Das ist das Ziel, das ist die neue Wirklichkeit, zu der wir berufen sind, in der Jesus lebt. Mich hat in der Lesung angesprochen, dass dann die überheblichen Prahler, die werden dann still und in der Mitte bleibt übrig ein demütiges und armes Volk. Das ist für mich dasselbe, das ist sozusagen, was durch diese Transformation geschieht. Demut hat was mit Wahrheit zu tun. Also das hat damit zu tun, die Wirklichkeit so sehen zu können, wie sie wirklich ist und nicht so mit unseren Scheuklappen, die machen, dass wir sie so sehen, wie wir sie haben wollen oder was unsere Interessen sind. Ja. Demut heißt, offen zu sein für die Wahrheit, für die Wirklichkeit, so wie sie ist, mit der Bereitschaft, sie so anzunehmen, auch sich selber so anzunehmen, wie sie ist. Und es trifft sich mit der Armut. Armut bedeutet Offenheit. Der Arme hat keine Mittel, das Unangenehme von sich wegzuhalten. Der muss sich dem aussetzen. Als ich in Indien war, in Kalkutta, da leben die Leute, da haben einige Arme oder etliche Arme so auf dem Bürgersteig mit so einer Zeltplane da. Ja, den guckt jeder in den Kochtopf, was da drin ist. Ja. Wenn die sich lieben unter ihrer Plane, die vorbeigehen, die hören das. Also die sind ungeschützt. Die müssen sich der Wirklichkeit aussetzen, so wie sie ist. Demütig und arm. Und denen wird es dann gelingen, kein Unrecht mehr zu tun und nicht mehr zu lügen. Und in Frieden zu leben. Und niemand schreckt sie auf, wenn sie ruhen. Die können überhaupt ruhen. Die müssen nicht dauernd rumrennen, um irgendwas zu erreichen, sondern die können ruhen. Und die ruhen so in sich, dass sie nichts aufschreckt. Ich finde, dass wir versuchen, dieses Wachen und Beten in der Meditation zu üben, weil da gibt es auch immer wieder Zeiten, in denen man einfach aushält und es ist langweilig, es ist unruhig, man denkt, warum sitze ich denn da so im Mist, passiert ja nichts, das ist ein Irrtum, darin passiert wohl was. Es passiert, dass mein Gefüge von Vorstellungen, wie es denn sein sollte, mal für 10 Minuten, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde außer Kraft gesetzt wird. Ich sitze da, es gefällt mir nicht, aber ich sitze halt da. Da entsteht so ein bisschen Luft. Ich erlebe, dass es auch anders geht, als meinen Vorstellungen hinterher zu rennen. Und das ist ein kleiner Schritt der Transformation. Das eigene, sozusagen das Egomane, ein Stück loslassen zu können. Frei zu werden. Und offen für das, was wirklich ist.